muss meine Stimme erst ölen. Ja, ich möchte ein wenig weiter in der Apostelgeschichte gehen. Wir haben ja seit Ostern uns mit der Apostelgeschichte beschäftigt. Und heute soll es um die Apostelgeschichte 5 gehen, die Verse 12 bis 42. In der Mitte dieses ganzen Textes steht dieser bekannte Satz: Gott muss man mehr gehorchen als die Menschen. Und darum ist dieser ganze Text aufgebaut. Und ich will versuchen, ein Stückchen uns den Einblick zu geben, worum geht es hier überhaupt. Wegen der übergroßen Wirkung der urchristlichen Gemeinde in der Öffentlichkeit werden die Apostel hier zum zweiten Mal inhaftiert in diesem Text. Hören wir das nachher. Der Prozess läuft wesentlich aggressiver als der erste Prozess und die Gehorsamsfrage wird ihnen gestellt und sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen. Der Hohe Rat will das Todesurteil dieser Apostel und durch Einschreiten eines geachten jüdischen Gelehrten wird dieses Todesurteil dann fallen gelassen und sie werden nur gegeißelt. Ich denke, da hört der Spaß auf, Christ zu sein. An der Stelle würden wahrscheinlich ganz viele, und ich weiß nicht, vielleicht gehöre ich zu denen, ich habe da keine Sicherheit für, zu sagen, also komm, jetzt war genug. Ich habe die Nase voll. Wenn das Christsein ist, wenn das Christsein bewirkt, was habe ich davon? Wie anders war der Text, am letzten Sonntag über den Leo gepredigt hatte, wo es um das Ansehen der Jünger ging, wo die Mutter der Donnersöhne zu Jesus geht und sagt, komm, lass doch einen zur Rechten und einen zur Linken sitzen und dass meine Söhne Ansehen haben. In diesem Text geht es auch um das Ansehen, aber um das Ansehen der Pharisäer, des Hohen Rates und all denen, die mit ihnen verbunden sind. Sie fürchten um ihr Ansehen. Und damit wollen wir uns ein Stückchen beschäftigen. Sie fürchten sich um das Ansehen, weil die Jünger sagen, was sie immer wieder auch bekannt haben, wir können ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Sie hören nicht auf, darüber zu reden. Sie lassen sich nicht einschüchtern durch äußere Umstände. Und ich muss daran denken, wie wir frisch zum Glauben gekommen waren. Die einen waren fasziniert, wie sich radikal unser Leben verändert hatte. Und die anderen nahmen Reis aus, wenn wir nur in ihrer Nähe kamen, weil sie wussten, es wird von Jesus erzählt. So unterschiedlich wird das aufgenommen. Die einen bewundern das und die anderen sagen, komm, pass auf, die wollen uns was überstülpen. Diese Begeisterung für Jesus kann ansteckend wirken, kann aber auch abstoßend sein. Und darum habe ich diese Überschrift auch gewählt, Christentum regt auf. Eigentlich ist es schade, finde ich, wenn wir als christliche Gemeinden gar keinen Anschluss mehr geben, weil alles so banal geworden ist. Eigentlich müsste von den christlichen Gemeinden viel mehr ein Anschluss hinein in die Öffentlichkeit, vielleicht noch viel mehr in die Welt wieder hineingehen, wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir letzten Endes in der Nachfolge stehen. Zu viel Schweigen vielleicht. Schauen wir uns an, die Aposteln, ermutigt durch ein starkes Gebet, das muss ich noch mal kurz zurückblicken, was in der Apostelgeschichte 4 uns überliefert wird, in den Versen 29 bis 31. Die Gemeinde kommt zusammen zum Gebet und sie betet, und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir im Namen von Jesus deinen heiligen Diener anrufen. Und als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Das war dem vorausgegangen, was wir jetzt in der Apostelgeschichte 5 miteinander betrachten werden. Wenn wir die Folgen sehen, die daraus entstanden sind, dann merken wir, dass die Apostel in einer außerordentlichen Kraft und Weise diesen Heiligen Geist bekommen haben und jetzt auch in der Öffentlichkeit wirken. Apostelgeschichte 5, Abvers 12a. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen, und sie sprachen aber mit Hochachtung von ihnen. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Sogar die Kranken trug man auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Bahren, damit wenigstens der Schatten des Petrus auf sie fiele. Wenn er vorüberging. Mich erinnert diese Situation so, als gestern eine Bibellese an diese Stelle kam, wo die blutflüssige Frau zu Jesus kommt, wo sie nur von hinten sich anschleicht, keinen richtigen Mut hat, ihn anzusprechen, aber von hinten anschleicht, um nur sein Gewand zu berühren. Und sie wird heil, sie wird gesund, weil sie in Berührung mit Jesus kam. Jesus dreht sich um und er merkt, eine Kraft ist von ihm ausgegangen. Diese gleiche Kraft erfahren die Jünger hier in der Apostelgeschichte. Eine Dynamik und Kraft des Heiligen Geistes, wie wir sie uns manchmal wieder neu wünschen würden, auch in unseren Gemeinden. Wow, was war das für ein Gebet der Gemeinde? Was hatte dieses Gebet bewirkt, dass solche Zeichen und Wunder bei den Aposteln geschehen konnten? Und wir sehen, wie wichtig das Gebet der Gemeinde ist. Wie wichtig das ist, dass wir als Gemeinde zusammen beten und immer wieder auch um diese Kraft bitten, die wir einzeln brauchen, aber auch als Gemeinde gemeinsam haben dürfen und haben müssen, um letzten Endes hineinzuwirken, auch in unserer Nachbarschaft und in unserem Umfeld. Was hat dieses Gebet bewirkt? Stellt euch mal vor, die Leute kennen euch als Christen, weil ihr ja einen Fisch hinten am Auto habt. Zumindest denken sie, dass ihr Christen seid. Ihr steigt aus eurem Auto, lauft an der Straße entlang, die Türen gehen auf und die Kranken werden euch entgegengeschoben. Kaum vorstellbar und kommt man sich ein bisschen albern, ein bisschen dumm vor. So war das. Damit wenigstens der Schatten von euch auf diese Leute fällt. Kaum vorstellbar, was hier geschehen ist in der Apostelgeschichte. Kaum vorstellbar, dass solch eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes da gewesen ist. Selbst der Schatten dieser Leute, der Schatten des Petrus sollte auf diese Leute fallen. Und in Vers 16 heißt es dann sogar, ja, selbst von den umliegenden Städten aus Brücken, aus Born, aus Niederkrüchten brachten sie die Leute, damit sie gesund und heil wurden. Was für eine Gemeinde. Was für eine Kraft, die dahinter steht. Es ist etwas, was Jesus vorher schon verheißen hatte. In Johannes 14 können wir lesen, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird Größeres als dieses tun, weil ich zum Vater gehe. Da weist er schon darauf hin, dass der Heilige Geist kommen wird und diese Kraft und Macht des Heiligen Geistes auch uns, den Kindern Gottes, zugesagt ist. Wir dürfen damit rechnen, dass wir die Kraft bekommen. Was zeichnete diese Gemeinde noch aus, diese erste Gemeinde? Einmütigkeit, Treue im Glauben. Das waren Kennzeichen dieser Gemeinde, davon wird immer wieder berichtet. Und sie trafen sich einmütig in der Säulenhalle Salomos. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Da war keiner bei, der sagte, hab keinen Bock, heute gehe ich nicht. Oder der gesagt hat, was Petrus predigt heute? Ach komm, der ist so gesetzmäßig, höre ich mir nicht an. Johannes predigt heute? Da gehe ich hin, der spricht von Liebe, der spricht von Barmherzigkeit. Das ist so wie eine Predigt, die aufbauend ist. Da bin ich bei. Das gab es in der urchristlichen Gemeinde nicht. Da gab es auch sicherlich das Ansehen des einen oder anderen, dass das höher war. Aber im Prinzip waren sie einmütig beieinander. Es fehlte keiner. Auch Jesus war sehr oft in dieser Halle des Salomos. Das war auch der Ort, wo die ersten großen Wunder geschahen, Apostelgeschichte 3, 41. Hier geschah diese Wunder, von denen auch hier berichtet wird. Dieser Platz, an dem auch Jesus gewirkt hatte, war offenbar dazu ausgesehen, die ganze Kraft und Dynamik des Heiligen Geistes zu entfalten und zu zeigen und deutlich zu machen, der Geist Gottes, die Kraft Gottes ist euch gegeben, ist euch zugesagt. Ihr seid diejenigen, die jetzt dieses Amt, diesen Dienst, diese Kraft weitertragen dürft. Solche Kundgebung des Heiligen Geistes und Kraft erfüllte die Sekte der Sadduzäer und letzten Endes auch dem hohen Priester mit Eifersucht. Es ist immer eigenartig, dass auch unter den vornehmen Leuten, unter den guten Leuten, unter den frommen Leuten so etwas wie Eifersucht entsteht. Wenn einer besser ist als der andere, dann geht es ganz schnell darum, dass man eifersüchtig wird, anstatt sich mitzufreuen, dass jemand vielleicht besser ist als ich. Dass einer da ist, der vielleicht mehr kann als ich, der von Gott mehr gebraucht wird. Dass wir uns darüber freuen, ist dann manchmal Eifersucht da. Und diese Eifersucht wächst bei diesen Leuten sehr stark an. Der Hohepriester aber und seine Gefolgsleute, die Sadduzäer, waren neidisch auf die ständig wachsende Gemeinde von Christus und beschlossen deshalb nicht länger, tatenlos zuzusehen. Sie müssen mit ansehen, wie diese einfachen Leute, Handwerker, Fischer, wie diese einfachen Leute letzten Endes beim Volk mehr Ansehen bekamen und Beachtung fanden als sie selber. Ihr Ansehen schwand dahin und das kränkte ihre Ehre. Ich muss an eine Situation in Stockershorst denken, an unseren Dienst. Wir hatten eine Frauenfreizeit und die Frauendienstleiterin kam zu mir und sagte, Klaus, ich habe in der Gruppe eine Frau, die ist schwer belastet. Kommst du mit? Wir wollen zusammen über sie beten. Wir gingen in die Kapelle und ich fragte dann die Frau, warum sie nicht zu ihrem Pastor gegangen ist. Und er sagte, der hat gesagt, ich soll einen Psychotherapeuten oder einen Psychiater aufsuchen. Ich sprach kurze Zeit mit ihr und auch die Frauendienstleiterin und die Frau war wirklich schwer belastet. Wir beteten über sie. Und kaum war das Gebet zu Ende, da sprang die auf. Ihre Augen glänzten, ihr Gesicht strahlte. Und man merkte, es war von einer Sekunde zur anderen eine totale Lebensveränderung. Sie ging in die Gruppe rein, die ganze Gruppe freute sich mit und alle waren dankbar für das. Einige Zeit später rief sie mir an und sagte, Klaus, ich muss dir was erzählen. Ich sagte, komm, sag, was los ist. Ja, sagte, mein Pastor hat sogar gemerkt, dass mein Leben total anders ist. Und ich sage, hat er gefragt? Ja, der hat gefragt, was ist passiert? Da habe ich ihm gesagt, die haben das in Stockershorst gemacht, was du hättest auch machen können. Die Folge war, es durfte aus der Gemeinde keiner mehr zu uns in die Freizeit kommen. Aber es kamen erst recht die Leute. Das ist immer das Schlimme, dass man dann versucht, etwas zu unterbinden und im Prinzip fördert man es nur damit. Jetzt wollte jeder sehen, welch ein heiliger Ort das vielleicht ist, wo solche Zeichen und Wunder passieren. Ich könnte, und die Petra sicherlich, viele solcher Geschichten erzählen. Es ist immer wieder erfahrbar, dass Gottes Kraft, Gottes heilende Kraft da ist. Und nicht jeder, der psychisch krank ist, ist auch belastet. Das muss man auch differenzieren und auseinanderhalten. Aber hier diese Priester und die Sekte der Sadduzäer, die waren sehr in ihrer Eitelkeit gekränkt. Und sie warfen darum die Apostel ins Gefängnis. Man merkt die Macht, wie sie in Hass umschlägt. Und sie dadurch letzten Endes Gott eine neue Gelegenheit geben, dass sich Gott offenbaren kann. Diesmal tut das nicht durch die Apostel, sondern durch einen Boten, durch einen Engel. So wird uns berichtet, der die Türen des Gefängnisses auftut und zu den Aposteln sagt, geht in den Tempel und verkündigt dort alles oder allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus und lasst nichts davon weg. Verkündigt die Botschaft vom neuen Leben. Das ist unser Auftrag, die Botschaft vom neuen Leben zu verkündigen. Aber da waren sie kurz vorher verhaftet worden. Jetzt sollten sie an den gleichen Ort wieder zurückgehen. Die Gefahr, dass sie wieder gefangen genommen werden, war sehr groß gewesen. Aber sie hatten keine Furcht. Solche Geschichten liest man sehr oft bei Open Doors oder vielleicht auch bei anderen Einrichtungen, die sich beschäftigen mit Christen, die in der Bedrängnis leben. Dass sie immer wieder Mut haben, neu auch den Herrn zu bezeugen. Egal, was die Obrigkeit sagt, egal, was die Obrigkeit vielleicht bestimmt. Und die Botschaft dieser Apostel war letzten Endes, dieses neue Leben den Menschen zu bringen. Die Begegnung mit Jesus, die Übergabe seines Lebens an Jesus bringt neues Leben. Das Leben war da, der Tod war besiegt. Das, was der Apostel Paulus später nachher im 1. Korinther 15 sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Wir leben von diesem Sieg her und den feiern wir auch im Abendmahl. Nicht nur den Tod Jesu, sondern dass er gesiegt hat, dass er uns frei gemacht hat, dass wir erlöst sind, dass wir teuer erkaufte Kinder Gottes sind und dass wir uns freuen können und dass wir das auch weitergeben. Furchtlos gehorchten die Apostel dem Boten Gottes und standen schon wieder früh morgens im Tempel. Also gingen die Apostel früh morgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. Ich muss dabei an eine Tagung denken, bei der ein Marketing-Experte uns ein Stückchen mal gecoacht hatte. Wir waren eine Gruppe zusammen, Pastoren und Leiter aus den verschiedenen Gemeinden, und er kam zu uns und sagte, sagt mal in einem einzigen Satz, welches Produkt verkauft ihr? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Nur in einem einzigen Satz zu sagen, was ist das Wichtigste in eurem Leben? Das war gar nicht so einfach. Wir saßen jetzt mal alle da und gucken, also mit mehreren Sätzen oder mit der ganzen Geschichte hätte ich das schon erzählen können. Aber in einem einzigen Satz, und er sagt, das ist so wichtig, wenn ihr etwas, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, verkaufen wollt, dann müsst ihr das so kurz wie möglich und so exakt genau beschreiben. Darauf kommt es an. Und wir haben eine Weile darüber nachgedacht. Jeder durfte dann seinen Satz formulieren. Und das war immer wieder. Und dann guckte er und sagte, noch zu lang. Und noch viel zu lang. Immer kürzer, immer kürzer. Und darum ist es dringend nötig, dass wir als Christen einmal wieder neu darüber nachdenken, warum bin ich Christ? Wann hast du darüber das letzte Mal nachgedacht? Warum bin ich Christ? Ja, weil Sonntag Gottesdienst ist und wir hierher gehen und hinterher Kaffee trinken und man könnte viel erzählen. Aber diese Frage, warum bin ich Christ, ist eine sehr dringende Frage, weil wir als Christen sprachlos geworden sind. Während die Apostel nun voller Freude und mit Vollmacht im Tempel redeten, waren der hohe Priester und die Sadduzäer dabei, schon wieder Pläne zu schmieden, wie sie letzten Endes diese Apostel ausmerzen könnten. Zur selben Zeit berief der hohe Priester mit seinen Gefolgsleuten den Hohen Rat samt den führenden Männern des Volkes zu einer Sitzung ein. Dann ließen sie die Apostel zum Verhör holen. Aber die waren nicht mehr im Gefängnis. So kehrte die Beauftragten des Priesters zurück und meldeten, die Gefangenen sind fort, die Türen des Gefängnisses waren sorgfältig verschlossen und die Wachen standen noch davor. Aber als sie die Türen öffneten, war niemand in der Zelle. Der Befehlshaber der Tempelwache und der hohe Priester waren ratlos. Was sollte das noch werden? Wie sollte das alles enden? Das ist die gleiche Frage, die sie auch schon bei Jesus stellten. Wie soll das enden? Ganz Jerusalem läuft diesem Mann nach. Jetzt haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Und statt Schweigen wird es immer mehr. Das sind nicht nur die 12 Apostel, sondern jetzt bildet sich eine große Schar von einer Gemeinde. Und diese Botschaft, die vorher von Jesus seinen Jüngern weitergegeben wurde, die wird vervielfältigt, immer mehr, immer mehr. Bis zur heutigen Zeit rund um die Erde, bis die letzten Nationen erreicht werden, wird dieses Wort weitergegeben. Aber damals schon machte man sich Gedanken und dachte, wie kann man das unterbinden? Wie kann man dem Einhalt gebieten? Wie kann man diese Sache stoppen? Wie kann man diesen Tsunami, der letzten Endes über diese Welt rollt, irgendwo Einhalt gebieten? Die Frage, was konnte geschehen, beschäftigte sie. Da kam jemand mit der Nachricht herein, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind schon wieder im Tempel und lehren dort. Sofort zog der Befehlshaber der Tempelwachen mit seinen Männern zum Tempel und holte die Apostel. Allerdings wendeten sie keine Gewalt an, weil sie sonst fürchten mussten, vom Volk gesteinigt zu werden. Die Apostel wurden in den Gerichtssaal vor dem Hohen Rat gebracht, wo der hohe Priester sie verhörte. Haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder öffentlich zu predigen und euch dabei noch auf diesen Jesus zu berufen? Begann er. Und doch habt ihr dafür gesorgt, dass inzwischen ganz Jerusalem von eurer Lehre spricht. Ihr wollt uns sogar für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Man merkt hier diesen ungleichen Kampf zwischen der Macht des Bösen und dieser Männer. Wie die Macht des Bösen dagegen anrollen will, stoppen will, dass diese Botschaft, diese Freudensbotschaft, dass Jesus neues Leben bringt, einfach auch gestoppt werden soll. Und Petrus und die Apostel erwiderten, jetzt kommen wir zu diesem bekannten Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist in manchen Ländern nicht so einfach. Und doch sehen wir, dass Leute sich daran festhalten, im Vertrauen auf Gott. Und selbst hier die Apostel taten das. Bei Menschen ohne Gott, da dreht sich alles um das eigene Ich. Und die religiösen Führer, als sie merken, ihr Ansehen, ihr Einfluss schwindet, letzten Endes, da setzen die Apostel ins Gefängnis, hilft alles nichts. Die Apostel gibt es nur eine einzige Sache, Gott gehorsam sein. Das ist wichtiger als alles andere. Gott gehorchen, ihm folgen, mit aller Konsequenz, die sich daraus ergibt, das ist das, worauf es letzten Endes ankommt. Und die Folgen waren nicht gerade sehr positiv. Die Folgen, die entstehen, haben sie Gott überlassen. Vor dem Synedrium warf ihnen der hohe Priester auch noch vor, sie hätten ihn doch verboten, in diesem Namen zu lehren. Der Vorwurf bezog sich nicht auf die Wunder. Das ist eigenartig, wenn ihr den Text mal betrachtet. Sie sagen nichts gegen die Wunder, die die Apostel tun, sondern dass sie eine Lehre verbreiten. Die Lehre im Namen Jesu. Das war ihnen ein Gräuel, weil für sich Jesus nichts anderes war wie ein Mensch. Die Lehre eines Menschen weiterzugeben. Und diese Lehre beunruhigte ihr Gewissen, denn sie hatten scheinbar vergessen, dass sie ja einmal ausgerufen hatten, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und sie fühlten sich sogar verantwortlich dafür letzten Endes, dass jetzt die Situation kommen könnte, wo dieses Blut, das sie vorher so gesagt haben, so leichtfertig, dieses Blut komme über uns und unsere Kinder, wie schnell spricht man solche Worte einfach aus, dass das jetzt geschehen könnte. Sie merkten, dass sie verantwortlich gemacht werden sollten für den Tod dieses Menschen. Es ist erschreckend, dass Jesus für sie die Führer des Volkes nichts anderes sahen als nur ein Mensch. Und ich denke, da, wo wir vielleicht auch für Israel beten, müssen wir immer wieder neu auch dafür beten, dass Israel, das heutige Israel, Jesus als den Messias erkennt. Dass sie ihn als den Messias auch annehmen. Weil das das Einzige ist, was diesem Volk auch wirklich helfen würde, langfristig helfen würde. All die politischen Dinge, die hier im Moment auch laufen, so wichtig wie sie sind, es ist viel wichtiger, dass Israel erkennt, diesen Messias, den sie abgelehnt haben, den brauchen sie dringend. Er ist derjenige, der letzten Endes ihrem Land wieder Heil und Frieden bringen kann. Er ist derjenige, der Veränderung bewirken kann. Sie haben sogar Mut, hier die Apostel, den Anklägern, noch einmal ihre Schuld aufzuzeigen. Der Gott, unser Vorfahren, hat Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen und getötet habt, von den Toten auferweckt. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihnen ihre Sünden vergeben kann. Das war schon damals ein Wunsch letzten Endes dieser Apostel gewesen, dass Israel umkehrt, dass den lebendigen Gott noch einmal neu erkennt. Das werden wir immer wieder bezeugen. Und auch der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen, werden das bezeugen letzten Endes. Diese Worte versetzten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie wollten den Apostel hinrichten lassen. Diese Erklärung voller Energie überführt sie letzten Endes und klagt sie an und sie entdecken ihre Schuld. Anstatt die Schuld einzugestehen, versuchen sie, die Apostel zu vernichten. Die Herzen dieser Männer waren mit Wut gefüllt und sie beratschlagten, die Apostel umzubringen. Und dort bedient sich jetzt einer anderen Sache, nämlich der Weisheit eines Menschen, Gamaliel, der in diesem Hohen Rat an war als ein jüdischer hoher Gelehrter. Da stand Gamaliel auf, ein Pharisäer und im Volk hoch angesehener Gesetzeslehrer. Er ließ die Apostel für kurze Zeit hinausbringen. Dann wandte er sich an die Versammelten: Ihr Männer von Israel, seid vorsichtig und überlegt euch genau, was ihr gegen diese Leute unternehmt. Schon früher glaubten manche, etwas Besonderes zu sein, wie Taudas zum Beispiel. Etwa 400 Männer schlossen sie ihm an, aber er wurde getötet und von seinen Leuten ist keiner mehr zu finden. Niemand spricht mehr von ihm. Taudas, das war so ein Bild eines Menschen ohne Gott. Einer, der sich erhebt und letzten Endes Massen begeistern kann. Einer, der Massen hinter sich herzieht. Solch ein Übermensch, wie wir auch heute in unserer Gesellschaft immer wieder feststellen, dass solche Übermenschen erwartet werden, egal wie sie heißen, Putin, Trump, Kim Jong-un, Xi Jinping und wie sie alle, die Kleinen und die Großen, möchtegerns heißen möchten. Immer wieder warten Menschen auf solche Übermenschen, die dann kommen sollen letzten Endes, um etwas zu bewirken, um etwas Tolles zu machen. Und Gamaliel sagt, es ist gescheitert. Eines Tages wird so ein Übermensch kommen, sagt die Bibel, und zwar in der Form des Antichristen. Und er wird kommen als Zuchtrute Gottes. Er wird da sein. Aber wir wissen auch, und das sagt uns das Wort Gottes ganz deutlich, dass bei der Wiederkunft Jesu dieser Übermensch dann auch vernichtet wird mit all seinen Gefolgsleuten. Und darum müssen wir uns nicht fürchten, auch vor solchen Übermenschen, wenn sie da sind. Gamaliel fällt noch ein weiteres Beispiel an. Danach zur Zeit der Volkszählung unternahm Judas aus Galiläa einen Aufstand. Er konnte viele Anhänger gewinnen, aber auch er kam um und alle, die sich ihm anschlossen, wurden auseinandergetrieben. Judas, der Galiläer, hatte auch nicht mehr Erfolg. Der eine wie der andere, sie versanken in der Bedeutungslosigkeit. Und Gamaliel schließt daraus, deshalb rate ich euch in dieser Sache, lasst die Männer in Ruhe, geht nicht gegen sie vor. Wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie damit scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen oder wollt ihr euch am Ende als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Das überzeugte alle. Gott benutzt Gamaliel, um die übrigen Männer des Sanhedrin zu lenken. Und wir sehen da diesen schönen Vers aus den Sprüche 21. Er neigt das Herz der Könige, wohin er will. Egal, wie sie aussehen, diese Menschen, Gott ist im Regiment. Und das dürfen wir wissen. Ob es in Amerika ist, in Russland, in China, in Ungarn oder wo sonst auch noch. Wir könnten die alle aufzählen. Gott ist im Regiment. Und das macht uns als Gemeinde stark. Dass wir wissen, egal was passiert, Gott ist da. Und Gott ist mit uns. Und wir dürfen immer wieder, bis er wiederkommt, unser Herr, letzten Endes sein Wort weitertragen. Und das wird nicht vorher beendet werden. Man rief jetzt die Männer herein und ließ sie auspeitschen, verbot ihnen noch einmal in der Öffentlichkeit zu sprechen und sich dabei auf Jesus zu berufen. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Sie lehrten weiterhin jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in den Häusern, verkündigten, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. Sie schlugen die Apostel und geboten ihnen, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Die Apostel machten sich nichts aus dem Verbot. Sie wussten, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Christentum regt auf. Christentum bringt Ärger mit sich. Will ich das eigentlich? Wollen wir das? Ich will es nicht. Und wenn es die Möglichkeit gibt, am Ärger vorbeizugehen, bin ich auch einer, der gerne am Ärger vorbeigeht. Ich habe das neulich gesagt, je älter ich werde, je harmoniebedürftiger werde ich. Ich bin nicht mehr derjenige, der gerne rumzopft mit anderen, der sich in großen Diskussionen einlässt, sondern der eher sagt, okay. Aber es gibt Situationen, wo wir manchmal klar zeigen müssen, klar bekennen müssen. Und ich staune immer wieder über die Energie und Kühnheit der ersten Christen. Das waren Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, sie waren da. Und sie waren mehr als nur Überwinder für den, der sie liebt. Herrschaft und Macht waren jetzt in den Händen Jesu. Das wussten sie. Und Gott offenbart sich heute noch, ihr Lieben, und wir dürfen das glauben. Er offenbart euch heute noch in der Kraft des Heiligen Geistes, in allen, die ihn wirklich lieben und folgen. In allen, die sich ihm gehorsam gegenüber, ja, die ihm gehorsam gegenüber sind. Das war für die Apostel hier damals kein Spaziergang. Also sie waren bereit, diesen Weg zu gehen, weil dieser Name Jesu, der über allen Namen steht, ihnen wichtig war. Und die Frage, was kann Gott alles tun, wenn wir bereit sind, Gott mehr zu gehorchen als die Menschen? Ich möchte für mich neu wieder mehr Bekennermut haben. Ich möchte für mich wieder ganz neu die Kraft und Macht des Heiligen Geistes erleben. Und ich wünsche es uns auch als Gemeinde. Amen. Herr Jesus, du bist der Herr. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir leben in einer verrückten Zeit, in einer verrückten Welt. Aber wir danken dir, dass du regierst und dass dein Regiment kein Ende hat, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du der Herr am Ende recht behältst. Und solange will ich dir treu dienen. Amen.